Ja, es gab wieder mal eine kleine Pause bei ihr dann, Fersch. Das tut mir dann immer leid. Und dann denke ich auch, woran liegt es? Nehme ich das nicht mehr ernst genug? Doch, ich nehme es noch ganz ernst und ich verspreche hoch und heilig, ich habe die nächsten Gespräche schon terminiert. Es geht jetzt also flotter weiter und selbst habe ich mir mal mindestens zum Ziel gesetzt, dass ich auf 100 Folgen kommen möchte. Das heißt, da wäre schon über die Hälfte geschafft und ich denke, wenn ich mal weiterhin so offen durch die Welt gehe wie in letzter Zeit, dann können es vielleicht doch auch noch ein paar mehr werden, weil ja, das hier war eine relativ spontane Sache. Doris, wir haben uns kennengelernt vor 1,5 Jahren, wenn ich das richtig interpretiert habe. Weil ich hatte es nicht mehr im Kopf, aber du hattest es noch im Kopf.
Wie kann man dich vergessen? Das war bei den Pfingstreitern.
Ja,
richtig. Mein Cousin hatte ja bei den Pfingstreitern ist er mitgeritten und da hatten wir uns auf der Tour mit dem Planwagen unterhalten. Gemeinsames Schicksal und so kamen wir ins Gespräch.
Ja, und dass du dich da noch dran erinnern kannst, weil ich glaube, die meisten, die mit den Pfingstreitern auf dem Planwagen unterwegs sind,
das war noch früh. 2 Stunden später hätte es anders ausgesehen.
Ja, aber immerhin. Also und wir hatten zwischendurch noch so 1-2 Mal ein bisschen Kontakt und ich hatte eben auch gleich gesagt, dass mich das, was du da so machst, durchaus interessieren würde. Hab's aber dann nicht verfolgt. Und du hast dir zum Glück aber Namen und Nummer gemerkt. Und jetzt kürzlich kamst du dann auf mich zu, hast mich nochmal auf dein Projekt aufmerksam gemacht. Genau. Und dann habe ich dich besucht und dann, ich staune jetzt, dass du mich schon so lange hier alleine reden lässt. Dann hast du angefangen, mir alles Mögliche über dein Projekt zu erzählen. Ja, Moment. Das ist so spannend und das ist so toll. Du hörst jetzt auf der Stelle auf und ich bringe beim nächsten Mal die Mikrofone mit und dann bist du der nächste Gast bei Jeder und Fersch.
So, jetzt hast du Pause, jetzt fange ich an. Ja, nein. Also erstmal vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und ja, der Wunsch von mir war halt einfach, darauf aufmerksam zu machen, dass wir ja dieses Jahr am Tag der Menschen mit Behinderung ein tolles Adventsfest bei uns am Stall machen. Mhm. Und ja, mir ist halt einfach wichtig, wir sind eine Reittherapieeinrichtung, Koppel Kids and Friends, und mir ist einfach wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen.
Ja.
Ja, und jetzt sitzen
und
wir
das,
hier.
Das machen wir jetzt. Und ich würde aber die Geschichte ganz gerne von vorne aufrollen.
Ja.
Also vielleicht so ganz kurz, also Koppel Kids ist eben, wenn man da hingeht, dann sieht man, da gibt's ein paar Ponys.
Ja, beides.
Beides. Wobei ich mal gelernt habe, so einen richtigen Unterschied gibt's da eigentlich gar
nicht.
Nein,
ja, auch ein Pony ist ein Pferd, ja.
Und das Angebot ist, dass speziell Reittherapie für Menschen mit Behinderung angeboten wird. Kann ich das, stimmt das so oder habe ich da schon den ersten Fehler gemacht?
Genau, da ist schon der erste Fehler. Also viele glauben, dass die, wenn sie was Therapeutisches brauchen, dass sie zum Arzt müssen. Eine Reittherapie ist nicht speziell oder ausschließlich für Menschen mit Behinderung. Mit psychischen Herausforderungen oder. Also viele mangelndes Selbstbewusstsein, logopädische Herausforderungen. Vieles findet sich dann in der Reittherapie als Unterstützung. Ja, wir sind keine, um Gottes Willen, wir können einen Arzt nicht ersetzen, aber wir können unterstützen, wie es andere Therapeuten oder andere Therapieformen auch können.
Ja. Dazu dann später noch mehr, aber jetzt tatsächlich mal von vorne. Was war denn deine erste intensivere Begegnung mit Pferden?
Ja, also ich selber bin ein Pferdemädchen, wenn man das so sagen darf. Und wollte schon früher als kleines Mädchen immer was mit Pferden arbeiten. Aber die Generation der 70er, die war halt, da hatte meine Mutter damals immer gesagt, mach was, womit du Geld verdienen kannst. Da war das dann wieder hinten runtergefallen. Und vor jetzt 16,5 Jahren habe ich
Also das heißt, damals so Kindheit und Jugend tatsächlich keine konkrete Berührung?
Doch, immer geritten. Immer geritten. Aha. Also immer geritten, Reitbeteiligungen gehabt.
Ja. Und ja, wann fing das für dich so, also kannst du dich erinnern, wann das anfing?
Ja, das fing so ungefähr an mit 12. Mhm. Also vorher immer schon ein bisschen geritten, Ponyreiten und dann so mit 12 aufgehört mit allen anderen Hobbys, mhm, und nur noch Reiten verfolgt.
Ja.
Ganz, ganz geradlinig.
Und wo war das?
Ich komme ursprünglich aus Koblenz, mhm, und wir haben gewohnt in Bubenheim. Mhm. Und da bin ich dann Metternich und Bubenheim geritten.
Also da gibt's dann Ställe?
Genau, in Metternich gibt's einen Reitstall und in Bubenheim gab's dann viele Landwirte, mhm, die dann dort Ponys oder Pferde hatten. Und dort hatte ich eine Reitbeteiligung.
Okay. Ja. Reitbeteiligung, das ist auch so was, ein Wort, was Reiter so immer ganz beiläufig in den Raum werfen. Und jeder, der halt nicht mit Pferden vertraut ist, also Beteiligung kenne ich sonst nicht so. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Das ist ganz einfach. Es ist ja ganz häufig. Viele junge Mädels haben ja den Wunsch, dass sie ein eigenes Pferd haben möchten, aber es einfach zeitlich und finanziell nicht passt.
Kinderzimmer auch zu klein.
Genau. Habe ich gerade kürzlich auf Facebook gesehen, Hund und Katze ist verboten. Mhm. Und dann hat sich die Mieterin dann ein Pferd geholt, genau. Nein, also Reitbeteiligung bedeutet einfach, man geht zu jemandem, der ein Pferd hat, der nicht so viel Zeit hat, dieses Pferd an 7 Tagen zu beschäftigen. Und da ist dann die Reitbeteiligung, die an diversen Tagen dann dort zur Unterstützung hingeht. Mhm. Ist eine Win-Win-Situation.
Ja.
Der Pferdebesitzer hat Unterstützung, mhm, und die Reitbeteiligung hat das Gefühl, an 1-2 Tagen in der Woche hat sie dann ein eigenes Pferd.
Ja. Und kann sich dann auch relativ selbstständig drum kümmern, genau, und alles tun, was, genau, man so tut, weil auch das habe ich neulich mal gelernt oder aus eigener Erfahrung mit dem eigenen Kind. Ist ja so ähnlich wie im Handwerk, wo man immer denkt, ach, hier so ein Maler, der hat's ja gut, der macht die Räume schön, und wenn man dann sieht, was er arbeitet, die meiste Zeit macht er Löcher zu und klebt, ja, Sachen ab und bereitet vor und so weiter.
Ist hier
und
auch so.
Beim Reiten ist es, glaube ich, ganz, ja, ähnlich. Ja. Die Vorbereitung und die Nachbereitung, die nimmt genauso viel Zeit in Anspruch wie das Reiten.
Und das selbst ist bis heute noch so. Ich bin, mhm, ganz euphorisch und fahre an meinen Tagen oder an meinen Vormittagen, wo ich mal frei habe, zu meinen Pferden und sag so, jetzt nimmst du dir die Bijou und machst das und das und dies und jenes, und dann haben sie den ganzen Stall voll geschissen.
Ja, ja, und das ist ja mehr als bei Hund oder Katze, also
genau,
selbst bei großen Hunden.
Unwesentlich, aber ja.
Okay, also das heißt, so mit 12 wurde es, genau, schon relativ ernst. Damit, mhm, bist du ja wahrscheinlich zumindest unter den Mädchen auch nicht ganz alleine.
Ja.
Und dann sagtest du, das war eigentlich, die Leidenschaft war intensiv genug, dass du gesagt hättest, in die Richtung könnte auch irgendwie mein Leben sich insgesamt orientieren.
Das ist auch die zweite Stufe von jedem Mädchen. Also, mhm, wenn man erstmal das Pferdegehen hat,
ja,
dann will man unbedingt mit Pferden arbeiten.
Ja.
Aber die Möglichkeiten, die es damals halt gab, die waren für mich nicht, also ich hätte das damals, erstens hatte ich keine Berührungspunkte mit, mhm, der Reittherapie. Ich hatte überhaupt nicht gewusst, dass es das gibt, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das, was es halt angeboten hätte oder angeboten gab, wo man mit hätte arbeiten können, das war halt einfach dann auch nicht das, was ich machen wollte. Ja, und dann haben wir dann halt viele Jahre bin ich dann auch geritten. Und das alles Entscheidende kam ja dann mit der Geburt meines Sohnes.
Ja, aber da sind ja vorher wahrscheinlich noch ein paar Tage vergangen. Wie,
ja,
wie ging es dann erstmal beruflich los? Also du hast dann auf deine Mutter gehört und erstmal was ganz anderes gemacht.
Genau, dann habe ich mich in die Gastronomie verliebt.
Mhm.
Dann bin ich bin eine gelernte Hotelfachfrau.
Oh.
Und ja, und habe dann halt auch in der Gastronomie die zweite Leidenschaft, die ich habe. Ich habe halt gerne mit Menschen zu tun.
Mhm.
Da konnte ich dann dort auch, ja, einiges erreichen. Bin dann, nachdem ich in der Gastronomie war, auch in den Vertrieb gekommen.
Mhm.
Das war dann auch erstmal für durchs Hotel, ja, dass, ja, wir dort halt wirklich auch im Vertrieb waren. Und habe dann aus der Gastrozeit in die Lebensmittel oder in die Vertriebs von, mhm, Futter, ja, habe ich gewechselt und war dann einige Zeit für ein Schweizer Unternehmen tätig in der Lebensmittelbranche. Ja, und dann für Pferdefutter.
Okay, also das, ja, heißt, so ganz heimlich, still und leise hat sich die Leidenschaft dann von hinten wieder,
genau, genau,
wieder,
genau,
angeschlichen. Genau. Und also das, und du bist selbst dann durchgängig geritten auch in dieser Zeit? Oder?
Ja, bis auf immer mal 1-2 Jahre Pause, wenn die, mhm, Kinder klein waren oder, ja. Das ist immer irgendwie schicksalsbedingt.
Ja.
Das, ja. mit einem weinenden Auge, aber manchmal ging es halt einfach nicht anders.
Ja. Wie ist denn dann überhaupt der weite Weg von Bubenheim bis Heimbach-Weiß vonstatten gegangen?
Tatsächlich wegen dem Kindergarten. Mhm. Also ich hatte damals meine Tochter, mein erstgeborenes Kind. Wir haben in Koblenz gewohnt, also ein echtes Schengelchen. Und da ging es um die Auswahl vom Kindergarten. Und Freunde von mir haben hier in Heimbach-Weiß gewohnt.
Ja.
Und die haben mir total vorgeschwärmt von dem Kindergarten hier in Heimbach.
Okay.
Und zack, Kindergarten angeschaut, in den Kindergarten verliebt, nach Heimbach gezogen. Oder, sorry, Korrektur, nach Weiß.
Ja, eben. Ich werde da regelmäßig drauf hingewiesen.
Ja.
Ist ja auch.
Ich auch noch, nach so vielen Jahren.
Ja, ist auch interessant, dass das tatsächlich, also dass einerseits dieser Unterschied zwischen den beiden Ortsteilen, die sich ja auch nicht immer so hundertprozentig grün sind, und dann andererseits aber auch das Bestehen darauf, auf diesen Doppelnamen. Also so, es kommt eben vor, dass ich, ja, da sei dem Neuwieder verziehen, dass er das dann manchmal einfach mit Heimbach abkürzt. Das sagt man halt manchmal einfach so. Wenn ich das aber in einem Zeitungsartikel schreibe, dann gibt es regelmäßig Rückmeldungen, dass dieser Stadtteil doch nicht Heimbach, sondern Heimbach-Weiß heißt.
Recht haben sie, recht.
Selbst wenn es um Orte geht, die tatsächlich jetzt am anderen Ende liegen und von daher eindeutig in Heimbach sind. Aber ja, ist auch, na, da machen wir mal eine eigene Episode drüber. Das würde hier jetzt zu weit führen. Und also das heißt, du bist dann vor wie langer Zeit, ist ja schon ein paar Tage her.
Ja, oder? Das sind 19 oder 20 Jahren bin ich hierher gezogen, ja.
Okay, also das heißt, das Schengelchen hat sich so ein bisschen verbraucht und du empfindest dich schon auch Neuwied zugehörig.
Also ich muss
sonst müsste ich jetzt gleich aufhören, ja, weil es ja der Neuwied-Podcast ist.
Nein, pass auf. Also ich muss gestehen, die ersten Jahre für alles, was ich zu tun hatte, kaufen etc., bin ich immer nach Koblenz gefahren.
Ja.
Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Aber ich muss wirklich gestehen, ich fahre heute noch an manchen Tagen, wenn ich irgendwo in Neuwied was zu erledigen habe, mit Navigation. Weil ich echt das Gefühl habe, und dann stehe ich in dieser Straße, wo ich hin muss und denke, mein Gott, natürlich ist das hier Katastrophe. Aber ich gehe hier nicht mehr weg. Also mit Leib und Seele hier.
Ja. Ja, mir geht's in Koblenz häufig mal so. Also ich finde durch diese vielen Flüsse und Bahnstrecken und Bundesstraßen und so weiter, da biegt man irgendwo rechts ab und findet sich dann 10 Minuten später, hat man die nächste Möglichkeit, wo abzubiegen, ist aber ganz woanders gelandet und das, ja, oh. Schlimme Erfahrungen in meiner Jugend auch, als ich dort in einem Praktikum war und viele Botenfahrten machen musste. Und das war eben eine Zeit, als es noch keine Navigationssysteme gab. Ja, da habe ich mich manchmal ein bisschen verspätet. Aber das ist lange her und wir wollen ja heute auch nicht übers Fahren, sondern übers Reiten sprechen. Und wir waren da stehen geblieben, wo du dich schon wieder ein bisschen in Richtung Pferden bewegt hast. Also Vertrieb von Futtermitteln.
Genau.
Und du hast es vorhin schon angedeutet, dann ist was Besonderes in deinem Leben passiert, was dann dazu beigetragen hat, dass sich der Weg dann so entwickelt hat, wie es gekommen ist.
Genau, also ich habe vor jetzt 16 Jahren meinen Sohn geboren.
Mhm.
Und im Vergleich zu meiner Tochter war er halt einfach etwas langsamer in der Entwicklung, aber relativ schnell nach 2 Jahren war klar, da stimmt was nicht.
Mhm.
Dann kam auch quasi über Nacht die schwere Epilepsie dazu.
Mhm.
Und dann sind wir aufgrund der generalisierten Epilepsie, das bedeutet, dass der ganze Kopf betroffen ist, nach Bielefeld gekommen.
Mhm.
Und in Bielefeld ist die große Klinik das Bethel. Das ist halt wie so Unikliniken, wo ganz, ganz viele Häuser mit ganz, ganz vielen Fokussierungen auf die Kopferkrankungen und auf Epilepsie vor Ort sind.
Mhm.
Und da waren wir wochenlang stationär, um zu gucken, ob die medikamentös irgendwas finden können. Und in dieser Zeit hat mein Sohn dort auch therapeutisches Reiten gehabt.
Aber da war er noch dann wirklich sehr klein, oder?
Ja, 2,5 Jahre alt.
Und da geht das schon los?
Da ging das schon los, ja. Okay. Ja, und dann war es halt so, dass wir also eine sehr stagnierte Entwicklung hatten.
Ja, und also das war jetzt nicht, dass du als passionierte Reiterin gesagt hast, ich möchte hier unbedingt auch mal therapeutisches Reiten haben, sondern das war eine Therapieform, die sich da organisch aus der Behandlung ergeben hat.
Ich hatte nachgefragt. Also wir waren ja dort mehrere Wochen und dann habe ich halt es war ein bisschen langweilig, ja. Also und ich dachte so, mein Gott, okay, was gibt's dann für Angebote? Und dann sagte ja, therapeutisches Reiten, aber wir müssen gucken, weil wir die Anfallssituation war ein bisschen schwierig. Ich spreche mit der Therapeutin. Dann ging es aber Gott sei Dank und wir waren dann dort zum therapeutischen Reiten und also ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ist es die Medikation oder ist es jetzt wirklich auch das therapeutische Reiten? Und dann sagte mir die damalige Reittherapeutin, sag ich, mein Gott, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber das ist atemberaubend. Sag ich, dieses Kind kann plötzlich wieder Kleinigkeiten, ja? Also er konnte wieder Dinge folgen, er konnte wieder, er war ein bisschen mehr da, anstatt weg, ja, also so rein von seiner Anwesenheit. Und da sagt die Therapeutin so ganz lapidar zu mir, ja, das ist normal, das ist bekannt bei der Reittherapie. Und das war der alles entscheidende Moment, wo ich gedacht habe, Moment, was ist denn Reittherapie? Ja, weil für mich war es auch immer so, Reittherapie, auch früher, wo es für mich nicht greifbar war, war es halt für einfach mehrfach schwerbehinderte Menschen. Und zu dem Zeitpunkt damals wussten wir das ja noch nicht. Das war ein kleiner Junge, der hatte eine Epilepsie, der war etwas entwicklungsverzögert. Und plötzlich gab es da eine Therapieform. Wir haben ja schon Ergo, Physio, es gab ja alle möglichen Therapieformen, die er zu dem Zeitpunkt schon bekommen hat. Und dann gab es eine Therapieform, wo ich gedacht habe, Moment, hoppla, was ist denn jetzt hier passiert? Ja.
Ja,
und so hat das Ganze begonnen.
Und das war dann zufällig auch noch die, wo deine Leidenschaft ohnehin ein bisschen in die Richtung
ging. Genau, ja, aber das ist, also ich muss immer noch sagen, ich denke, da hatte irgendjemand einen Plan für mich, ganz sicher. Aber zu dem Zeitpunkt war, wenn du mich damals gefragt hättest, und Doris, hast du in 15 Jahren einen Reittherapiestall, hätte ich dir gesagt, ja, wahrscheinlich. Ja? Also nein, hättest du mir vor 15 Jahren gesagt, hast du in 15 Jahren 6 Pferde und machst da mit dem Team wirklich, bewegst was in der Region, hätte ich dir gesagt, ja, wahrscheinlich.
Ja, also das heißt, das kam dann selbst für dich als passionierte Reiterin schon von relativ weit weg und du hattest vorher mit dem Thema therapeutisches Reiten tatsächlich noch keine Berufung.
Also was jeder Reiter, der auch der jetzt auch hier diesem Moment zuhört, jeder Reiter wird's bestätigen, wenn man zum Pferd fährt, egal was man macht und wenn man den Stall ausmistet, man hat, wenn man im Vorfeld viel Stress hatte und gereizt war oder man fährt vom Stall und man ist anders drauf. Das kennen wir alle Reiter.
Ja.
Das ist nichts, das ist kein Geheimnis, das kennt jeder. Und das hatte ich natürlich, dass das auch so eine Art tiergestützte Therapie ist, Reittherapie ist, was auch immer ich am Stall mache, war mir zu dem Zeitpunkt natürlich nicht bewusst. Also das kennen viele.
Ja, und ich denke, da gibt's auch noch andere Dinge im Leben, die man bewusst oder unbewusst unternimmt, wo man spürt, das tut gut. Und am besten sind da, glaube ich, tendenziell eben tatsächlich die Sachen, wo es nicht darum geht, irgendetwas zu tun, was fremdbestimmt ist. Also ich meine, wir haben heute nach wie vor, wir sprechen hier gerade am Black Thursday. Wir werden ja an so vielen Stellen dahin gedrängt, dass wir es uns besser gehen lassen, indem wir uns irgendwelche Dinge anschaffen. Das funktioniert sogar tatsächlich, aber eben in der Regel eigentlich nur ein paar Sekunden lang. So vielleicht das erste Mal, wenn man dann diese schicke Klamotte anhat oder diesen 85 Zoll Fernseher einschaltet, dann fühlt man sich eben auch mal kurz erhaben und besser. Es verliert sich aber ganz schnell wieder und diese anderen Dinge, die wir einfach so tun, weil wir spüren, sie tun uns gut, die sind da häufig deutlich nachhaltiger, um einen Modebegriff zu verwenden und da dürfte das hier ganz bestimmt dazugehören. Und ich finde es originell, dass du sagst, dass es jetzt gar nicht mal so allein der Umgang mit dem Pferd ist, sondern dass das Ganze drumherum eben schon genauso dazugehört.
Die reine Anwesenheit. Also die reine Anwesenheit. Also wenn ich aus dem Auto aussteige und rieche meine Pferde, denke ich, aha, ich bin im Himmel. Nein, aber was nochmal zurückzukommen auf das, was du sagtest mit dem Fühlen. Mhm. Und das ist leider das Problem unserer Gesellschaft, dass wir die Zeit dafür nicht mehr nehmen. Mhm. Ja, für die Dinge, die uns gut tun.
Ja.
Ob es jetzt, wir stecken mitten im Herbst, ob es einen schönen Herbstspaziergang ist oder. Mhm. Wir nehmen uns einfach ganz häufig, und das habe ich auch das Thema in meiner Arbeit, dass man sich die Zeit dafür nicht mehr nimmt. Und was passiert dann? Mhm. Ja, Überforderung. Im schlimmsten Fall ein Burnout, ja. Eine Depression kann sich auch entwickeln, ja. Also wir haben auch da die Möglichkeit, wir müssen einfach wieder zurück, uns mal was Gutes zu tun und zu überlegen vor allem, zu fühlen, was ist es der Fernsehen? Oder was ist es, was mich nachhaltig glücklich macht?
Ja. Ja, zumal dieser Stress, also ohne jetzt da irgendwie sagen zu wollen, das wäre alles ganz einfach zu lösen, aber die Lösung, sich immer noch mehr aufzuhalsen oder an den Punkt zu kommen, wo man dann tatsächlich alles wieder schaffen kann, es ist ohnehin aussichtslos, weil je mehr ich mache, umso mehr wird mir aufgebürdet. Und da dann mal rauszugehen und zu sagen, diese Zeit, die nehme ich mir aber ganz bewusst für was anderes. Und selbst wenn da dann eben der Chef oder fünf Kunden oder wer auch immer jammert.
Weißt du, was das Schlimmste ist? Was am schwersten zu lernen ist? Nein zu sagen.
Ja.
Natürlich kann man nicht unbedingt zum Chef Nein sagen, aber man kann zum Chef ja auch sagen, ich mache jetzt im Moment gerade diese Projekte, um die erfolgreich abzuschließen zum Beispiel. Gib mir bitte ein bisschen Zeit oder geben Sie mir ein bisschen Zeit.
Ja.
Zu den Kollegen kann man Nein sagen. Kennt ja jeder. Es gibt ja so Kollegen, die das alles abwälzen auf andere.
Ja.
Ja? Also Nein sagen gewinnt uns Zeit.
Und das ist möglicherweise ja auch was, wo eben der Umgang mit Tieren einem das auch durchaus zeigen kann, weil wie sagt man so schön, man kann das Pferd zur Quelle bringen, aber zum Trinken kann man es nicht bringen. Und das ist nicht der einzige Fall, wo das Pferd eben wahrscheinlich dann doch deutlicher macht, nein, das geht jetzt nicht, das schaffe ich nicht mehr, das ist mir zu viel. Da kann man sich vielleicht ein bisschen was abgucken.
Allerbeste ist, wenn man zum Pferd kommt, wenn man zu den Pferden fährt und sagt, komm mal schnell. Ich könnte jetzt hier den Mittelfinger zeigen, aber das sieht niemand. Da sagt sich mal jedes meiner Pferde sagt dann, klar, schnell.
Okay, also das heißt, Pferden haben da auch so ein bisschen was Katzenartiges, weil die haben ja auch das häufig so drauf, dass eben, dass sie auch, derjenige, der sie anlockt und der Hi-Tai-Tai macht, von dem wollen sie nichts wissen und derjenige, der unbeteiligt in der Ecke sitzt und vielleicht so ein bisschen Strack davor hat, so dem springen sie auf den Schoß.
Soll ich dir mal was sagen? Ich habe mehr Respekt vor Katzen wie vor Pferden. Katzen sind für mich, genau wie du sagst, ich bin nämlich derjenige, der sagt, ach Gott, ist sie süß, Krauli, Krauli. Und dann, keine Ahnung, 5 Minuten später kriege ich so.
Nochmal einen Schritt zurück. Also, wir waren immer noch an der Stelle, du warst da in diesem Vertriebsbereich. Du hast den ersten Kontakt zum therapeutischen Reiten mit deinem kleinen Sohn in Bielefeld.
Genau.
Also das heißt, du kannst bestätigen, gibt's doch.
Gibt's,
also.
Ja. Ich komme gerade heute von Bielefeld zurück. Wir waren wieder für Untersuchungen dort. Gibt's.
Ja. Ja. Okay, also weil es gibt ja Gerüchte,
dass es das nicht gäbe. Ja, doch. Es ist sogar ganz groß.
Ja.
Kann auch leckere Pizza machen. Wir haben gestern Abend Pizza bestellt.
Tja, von da bis an den Punkt, wo du jetzt bist, da ist ja wahrscheinlich auch noch das eine oder andere passiert. Sind ja auch schon wieder ein paar Tage her.
Genau. Also wir haben.
Wie ging es dann weiter für
dich? Wir sind dann hier nach Hause gekommen. Der hat dann hier in Oberbiber in der Reithalle in therapeutisches Reiten gehabt.
Das Angebot gab's.
Ja, das gab's damals. Das Pferd ist leider verstorben. Das gab's dann damals in Oberbiber am Reitstall und das war 2009 war's, wo wir dort angefangen haben mit dem therapeutischen. Nee, gar nicht. Das war früher. Ach, ich müsste es echt überlegen. Aber 2009 war für uns so der entscheidende Meilenstein. Da haben wir nämlich dort im Reitstall, hat mittlerweile meine Tochter dort auch geritten. Und auch meine Wenigkeit ist dort in die Reitstunde wieder gegangen, weil für eine Reitbeteiligung hatte ich keine Zeit. Mhm. Alleinerziehend, mit einer Tochter, mit dem kranken Sohn. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe lieber in die Reitstunde. Dann gehe ich hin, zum Beginn der Reitstunde mache ich mein Pferd fertig, reite die eine Stunde mit oder die halbe Stunde mit und gebe mein Pferd wieder ab. Ja. Mhm. Das ist das, was wir eben halt hatten. Das ist bei der Reitbeteiligung nicht der Fall. Dann ist man etwas länger dort. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in diesem 2009 das erste Pferd. Also die Reitlehrerin war ganz begeistert von dem, wie wir das aufgebaut haben und auch meine Affinität zu dem Unterstützenden mit meinem Sohn und mit dem Pferd. Und ich habe ihr halt auch erzählt, dass ich da, was ich da für Pläne habe, was ich da für ein Gefühl habe. Und dann hat sie mir die Bijou empfohlen und mein erstes Pferd. Sagt sie, Doris, ich weiß, du wolltest nicht jetzt ein Pferd kaufen, aber die passt zu dir. Mhm. Naja, und ich habe dann zu ihr gesagt, also Hauptsache, sie ist kein Fuchs. Also Fuchs ist das rötliche Braun. Mhm. Natürlich ist sie total rot und braun. Ja. Und dann sage ich zu ihr, sage ich, hoffentlich ist sie kein Fuchs. Sagt sie, doch, die ist ein Fuchs, aber guck sie dir an.
Also das heißt, das ist auf Empfehlung gelaufen. Genau. Also dir wurde ein Pferd ans Herz gelegt, das du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kanntest.
Genau.
Also so wie das früher so mit den Ehen war. Dass die Eltern haben sich irgendwas ausgeguckt und haben gesagt, das ist der Richtige für dich. Und dann war das so und so. Also das war die Therapeutin, die euch seinerzeit
betreut. Nee, meine Reitlehrerin.
Ach so.
Das war die Reitlehrerin. Ah, okay. Aber sie kannte meinen Sohn, sie kannte meine Tochter. Meine Tochter ist bei ihr geritten. Mhm. Ich bin bei ihr geritten. Und da war es dann so, dass sie mir das Pferd empfohlen hatte und ich habe mich dann auch, bin sie Probe geritten, meine Tochter ist sie Probe geritten, aber wie das immer so ist, ich weiß, da war es vorbei, als meine Tochter sie gesehen hat, war sie quasi schon gekauft. Ja.
Und wie war, kannst du dich an deine erste Begegnung erinnern?
Ja, sie wirkte mindestens genauso traurig wie ich. Also du musst dir vorstellen, wir haben zu der Zeitpunkt also 150 epileptische Anfälle in 24 Stunden gehabt, also richtig viel Drama und in ihren Augen habe ich die gleiche Leere gesehen wie bei mir. Ja, also wir haben da zu der Zeitpunkt wirklich, ich habe da wirklich mit den Kindern am Limit gelebt. Ich habe zu der Zeit damals auch aufgehört zu arbeiten, habe halt ganz klar gesagt, ich muss mich jetzt hier erstmal um meine Kinder kümmern. Meine Tochter war zu der Zeit zur Kommunion gegangen. Ich war als Katechetin, also ich hatte ganz, ganz viele Dinge um die Ohren. Und ja, ein Pferd zu kaufen war total hirnrissig. Also jeder hat zu mir gesagt, das tust du doch jetzt nicht wirklich. Und als ich die Bijou kennengelernt habe, kann ich sagen, ich habe es genau gewusst, dass die unser Leben rettet. Also die, ja, das war unsere Rettung.
Ja. Und jetzt mal so ganz alltagspraktisch. Also ich habe ein paar Quadratmeter Garten hinterm Haus, aber ich glaube, für ein Pferd wird's nicht reichen. Also wenn man sich ein Pferd kauft, da braucht man ja noch ein bisschen mehr dazu. Wie muss ich mir sowas dann vorstellen? Also wo war sie dann untergebracht?
Also sie stand dann erstmal auch in Oberbiber, aber ich habe da eine tolle Zeit gehabt. Ja, ich möchte jetzt hier auch gar nicht irgendwie die Pferdehaltungen diverser Menschen in Frage stellen. Für mich persönlich ist ein Pferd ein Bewegungstier. Es ist nicht dafür geboren, in, keine Ahnung, 20 Quadratmeter zu leben. Und da, ich sag jetzt mal, von 24 Stunden vielleicht im Idealfall nur 15 Stunden drin rumzustehen. Und es war relativ klar, dass ich die dann anders unterstelle, mit 24/7 draußen. Hab sie dann auch in Oberbiber mit meiner Schwester aus dem Stall geholt. Wir waren dann mit ihr das Stück spaziert. Es war nicht ganz so weit weg. Du hast ja mitbekommen, dass ich mich in der Region aufhalte. Ja. Und dann sind wir zu einer Bekannten gegangen, haben die dann dort untergestellt. Da war die dann halt 24/7 draußen. Und das Witzige war...
Und die dann auch selbst landwirtschaftlicher Bereich oder so. Also die hatte einfach Platz.
Genau, die hatte mehrere Pferde damals.
Ja.
Und da hatte sie dann Platz frei und hat dann gesagt, okay, du darfst mit dem Pferd kommen.
Ja.
Ja, und dann haben wir die Bijou da aus dem Stall geholt, sind dann zu der Weide gegangen. Und die Bijou war der ganze Weg über, war dieses Pferd so apathisch. Lief hinter uns her, obwohl die uns ja überhaupt nicht kannte. Also nicht groß kannte.
Ja.
nicht wusste, wo es hingeht. Mhm. Ja, wir sind also quasi mitten durch Oberbiber gerannt mit dem Pferd. Und damals hatte ich auch keinen Pferdeanhänger. Und da dachte ich, komm, okay, machen wir zu Fuß. Naja, wir haben die dann an der Koppel von der vom Halfter gelöst. Und die sprang sich, jede Blockade und jedes festgefahrene Stallleben hat die sich vom Körper gesprungen. Also unfassbar. Die ist über die Weide gebuckelt, dass ich meine Schwester angeschaut habe und habe gesagt, oh Gott. Also ich habe ja gekauft.
Ja.
Ich habe gekauft ein ganz ruhiges Pferd. Das stand ganz apathisch in der Box.
Ja.
Und dann habe ich da ein Pferd.
Und im Vertrag steht dann auch, wie gesehen und Probe gefahren.
Richtig,
oder?
Genau. Also. Ja, ja, genau. Und dann stehen wir an der Weide und die buckelt sich da, keine Ahnung, gefühlte 20 Minuten da die Seele aus dem Leib. Mhm. Und ich gucke meine Schwester an und sage zu meiner Schwester Caro, ich glaube, wir haben das falsche Pferd mitgenommen. Hätte ja sein können, dass sie wegen Misten oder so nochmal die Pferde umgestellt haben. Die ja. sagt so, ja, also wenn das dein Pferd ist, Heidewitzka. Mhm. Ja, und so war es dann auch.
Also blieb so oder?
es blieb lange so. Mhm. Also wir hatten es tatsächlich so, sobald mein Sohn in der Nähe war, war es super.
Mhm.
Aber das sind wir jetzt wieder, jetzt kommt das nahtlos in dieses ja. therapeutische Reiten. Dieses Zerrissene, das hat das Pferd 1:1 gespiegelt.
Mhm.
Und für sie war ich eine Gefahr.
Mhm.
Ich hatte Angst. Ja, ich hatte Angst und ein Fluchttier, das Pferd, das Fluchttier, das tut sich ja niemanden anschließen, was Angst hat.
Mhm.
Die brauchen ja Sicherheit.
Ja.
So, die wollen ja wirklich mit dir gehen.
Mhm.
Ja, und wenn die uns von Weitem gesehen hat, hat die gedacht, ach du Scheiße, da sind sie ja wieder.
Ja.
Also die putzen alles, war gar kein Problem.
Mhm.
Aber sie brauchte immer die Herde für ihre Sicherheit.
Ja.
Ja, sie wusste schon, dass sie für uns wichtig ist. Ja, das war kein Thema. Die ist zu mir gekommen. Alles kein Problem. Aber wir mussten viel lernen. Und das alles Pferdewissen, was ich zu dem Zeitpunkt schon hatte, hat dieses Pferd mich komplett neu lernen lassen. Also wirklich neu lernen lassen. Also eine ganz andere. Ich bin quasi durch die Pferdewelt gelaufen mit ihr. Und nicht durch die Reiterwelt. Ja. Also weißt du, was ich meine? Für mich ist es.
Ich glaube schon, ja.
Genau. Für mich ist es so, dass ich, früher bin ich geritten.
Mhm.
Und jetzt liebe ich Pferde. Ja. Mhm. Und so gehe ich mit denen um. Und das hat mir die Bijou gelernt.
Ja.
Und das kann ich vergleichen wie wissen heute, ich habe jetzt vor einigen Wochen den Kutschenführerschein gemacht.
Mhm.
Da denkst du nochmal komplett um. Ja, das ist nochmal wieder was ganz anderes. Und ich habe da gesessen bei der Ausbildung beim Kutschenführerschein, habe gesagt, sag ich, mein Gott, ich könnte meinen, ich hätte noch nie mit Pferden zu tun gehabt. Also auch das ist, es fängt ja schon an, beim Reiten sind es die Zügel, bei der Kutsche sind es die Leinen. Aber gut, zurück zur Bijou. ja, und dann war es halt so, dass ich mir halt dann eine externe Reitlehrerin oder externe Trainerin genommen habe, die halt auch über den Tellerrand hinausschaut. Und die hat mir halt viel zum Thema Bodenarbeit beigebracht.
Mhm.
Also mit dem Pferd zu kommunizieren. Ja, das war halt, das kannte ich zu der Zeit nicht.
Also Bodenarbeit heißt, wie gehe ich mit dem Pferd um, wenn ich nicht drauf sitze, sondern eben mit ihm mich
genau.
auf dem Boden der Tatsachen
genau.
bewege.
Die Basis, wenn du kein Vertrauen zu deinem Pferd aufbauen oder aufgebaut hast, wirst du es im Sattel immer merken.
Ja.
Meine heutige persönliche Meinung. Naja, auf jeden Fall sind wir dann durch eine harte Schule gegangen mit diesem Pferd. Also ich hatte meine Kinder drauf sitzen, die Kinder sind die geritten, kein Thema. Aber jeder andere, der mit an dem Stall gestanden hatte, hatte tiefe Angst vor diesem Pferd. Also die war... Ich habe selber erlebt, als wir schon lange über den Berg hinaus waren und sie wirklich super war, habe ich erlebt, ich habe mittlerweile wieder in meinem Hauptberuf gearbeitet, ich kam mit dem Messewagen, weil mein Auto kannte sie ja, die Pferde sind ja auch echt clever. Und ich kam mit dem Messewagen dahin und sehe, wie eine Freundin von mir versucht, sie einzufangen. Und die ist tatsächlich wirklich am Ende der Weide hin und her gelaufen und hat immer gezielt nach der jungen Frau ausgetreten. Sie hat ihn nicht getroffen, aber gezielt gewarnt.
Mensch, das hört sich ja an die Sachen, die man aus Western
vielleicht kennt. Ja. Das, weißt du, was das Schlimme ist? Es war damals ja nicht so die Zeit von Handyfilmen und sowas.
Ja.
Das ärgert mich total. Wenn man sie heute sieht, wie verlässlich und wie toll die mit einem Therapieklienten ist,
ja.
Das, Faszination pur. Und die alten Freundinnen von mir, die sie ja noch von früher kennen, die sagen, ja, es ist unfassbar, wie die sich gemacht hat. Naja, auf jeden Fall bin ich aus dem Auto ausgestiegen, hab gerufen und sie bleibt sofort stehen und lässt sich halftern von der jungen Frau. Also da war es halt auch, dass ich dann schon auch gemerkt habe, dass sie auch dieses Vertrauen zu mir hat, auch auf die Ferne. Und was ich von diesem Pferd gelernt habe, ist bis heute, ich lerne heute noch regelmäßig von all meinen Pferden, aber dieses Pferd ist immer noch unfassbar. Ja.
Gut, das heißt, wir haben das Pferd also auf der Weide deiner Freundin.
Genau.
Und es gab dann auch von Anfang an, also gab es dann jemanden, der auch euch in dieser Zeit dann therapeutisch begleitet hat, also der...
Also es war zu der Zeitpunkt schon so, dass ich viel im Selbststudium gemacht habe, also mir sehr extrem viel angelernt habe, viele Seminare besucht habe, Fortbildungen, aber halt betriebsfremd. Ja? Und dann habe ich mit meinem Sohn die Sachen ausprobiert und umgesetzt. Und dann ist was passiert, dann kam es so, dass Leute, die meinen Sohn kannten im Kindergarten, der war früher erst hier auch in Heimbach-Weiß in dem Kindergarten und ist dann nach Engers in die Lebenshilfe, in den Förderkindergarten gegangen. Und all diese Menschen, die mit meinem Sohn zu tun hatten, haben gesagt, was in Gottes Namen machst du? Das ist ja unglaublich. Und dann habe ich gesagt, nix, der reitet. Ja, kann mein Kind denn auch mal kommen? So, und so war es dann, dass dann einige neu gewonnenen Freundinnen, dass die dann gesagt haben, hier, bitte, lass mein Kind auch mal zu dir kommen.
Ja.
Ja, und schwuppdiwupp war ich in was drin, wo ich mich zu der Zeit auch noch nicht in der Form gesehen habe. Für mich war klar, dass der Umgang mit dem Pferd unsere einzigste Chance ist. Ja, aber für mich war zu der Zeit nicht klar, dass ich es irgendwann auch mal hauptberuflich mache.
Ja, also das heißt, du hast dir vieles so mehr oder minder im Selbststudium angeeignet und hattest dadurch ein gewisses Vertrauen, was dann vielleicht auch ausreichend ist, um dem eigenen Kind gegenüber damit dazustehen, so, weil da ist man ja ohnehin Ansprechpartner in jedem Zusammenhang. Und übernimmt die Verantwortung und tut Dinge, die man nicht anderen zugestehen würde.
Genau.
Aber dann zu sagen, ich biete das jetzt auch für andere an, also da bist du dann auch mehr oder minder hingeschubst worden.
Genau, angeboten habe ich es ja zu dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Angeboten war es ja nicht. Das war so dieses, kann ich mal vorbeikommen.
Ja, also so ein ganz niederschwellig, unverbindliches, ach, da will ich mich ja nicht sperren, ich will ja auch nicht Nein sagen, hatten wir ja vorhin schon mal.
Genau, zu der Zeitpunkt konnte ich das noch nicht. aber grundsätzlich habe ich es ja auch gerne gemacht. Ja, für mich war das ja, für mich war das ja auch toll und gerne.
Ja, aber ist ja auch viel eben naheliegender jetzt einem Freund, einer Freundin und ihrer Familie einen Gefallen zu tun, als sich hinzustellen und zu sagen, so hier, ich stehe jetzt für das und das ein und das ist mein Angebot. So, das ist und das tut ja vielleicht ganz gut, wenn man so heimlich still und leise und nicht mit dem Gefühl, oh, jetzt muss ich ja das und das und das alles mindestens können und 3 Zertifikate haben, sonst.
Ja, aber das war ja, aber dann irgendwann, ich wollte tatsächlich irgendwann einen roten Faden. Genau wie du sagst, ich habe mir dann dort das angelesen und jeder, auch bei den Reittherapeuten, jeder hat ja eine ganz andere Ansicht seiner Arbeit, ja? Wenn du jetzt einen Podcast mit jemand anderen machst, dann legt die ganz anderen Fokus drauf. Und du wirst auch den Unterschied merken zwischen einer Reittherapeutin, die selber mit einem behinderten Menschen lebt oder mit einer Therapeutin, die das selbst nicht hat.
Ja.
Ja, die ist einfach nur aus den Lehrbüchern. Das ist nicht bös gemeint, um Gottes Willen, aber einfach nur aus den Lehrbüchern macht. Und da war es halt dann so, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass du bist da jetzt gerade in irgendwas reingerutscht, genau wie du sagst. Ja. Dann auf einmal hatte ich ganz viele Freundinnen, die dann mit ihren Kindern mal vorbeikamen, und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da eine fungierte Ausbildung machen. Ich brauche einen roten Faden. Und dann habe ich vor 11 Jahren habe ich dann die Ausbildung gemacht. Die ging 3 Jahre. Und um einfach auch wir leben ja nun mal, klar, ich meine, die Fähigkeit oder das Talent, was zu machen, ist die eine Sache, aber trotz alledem, ich wollte ja auch die Möglichkeit geben den Eltern, dass ich abrechne, dass ich mir das offiziell auch eine offizielle Betriebserlaubnis habe, Und das ist ja auch durch das Veterinärsamt an gewisse Bestimmungen geknüpft. Unter anderem natürlich auch die fachliche Qualifikation.
Ja, was ja auch durchaus absolut sein Gutes hat. Absolut. Also ich meine, das ist daran krankt ja im Moment auch so einiges, dass es in manchen Bereichen Überhand nimmt und dass man vor lauter Vorschriften gar nicht mehr zum Arbeiten kommt.
Ja.
Das steht auf dem anderen Blatt, aber völligen Wildwuchs wünscht sich sicherlich auch niemand. Man möchte ja auch in dem Moment, wo man vielleicht jetzt gerade ein schwieriges Kind, wo man dem Hilfe zukommen lassen möchte, dann möchte man ja schon auch wissen, dass das fundiert ist und
ja.
Gerade im Bereich Therapie, Coaching, Lebenshilfe, ja. Da gibt's ja manchen selbsternannten Experten,
von denen man
nicht unbedingt weiß, ob er Gutes tut.
Ja, wir sind, aber das ist ja jetzt, natürlich sind wir als menschliche Therapeuten wichtig, gar keine Frage. Und auch da ist eine persönliche Ebene zu dem Klienten wichtig. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, der wichtigste Aspekt in unserer Arbeit ist das Pferd. Und das ist mir wichtig. Also wir haben zum Beispiel beim Pferd, bei meinen Pferden ist es so, dass natürlich habe ich das Veterinärsamt, die sagt, okay, das und das setzen wir voraus. Aber was setze ich voraus? Ich setze voraus artgerechte Haltung. Also ich möchte, dass meine Pferde sich bewegen können. Das sind keine Boxenhaltung. Im Sommer sind wir 24/7 komplett auf der Wiese. Im Winter haben die einen offenen Stall, da können die rein und rausgehen. Die haben verschiedene Möglichkeiten, sich zu bewegen. Die haben 24/7 Heu, ständig Wasser, logisch. Aber was sie darüber hinaus haben, ist einmal im Quartal eine Physiobehandlung. Weil wir reden in der Reittherapie, es ist eine Bewegungstherapie. Wenn mein Pferd in der Bewegung, aus welchen Gründen auch immer, es macht sich eine Mücke weg, wie oft haben wir uns schon das Nerv eingeklemmt oder so, es macht sich eine Mücke weg und hat eine Verspannung. Oft sehen wir die als Pferdemenschen gar nicht. Aber in der Reittherapie ist sie dann vielleicht blockierter. Ja, und die Bewegung muss fließen. Ja, und das ist halt für mich dann auch so ein Thema, wo ich sage, die haben regelmäßig den Anspruch auf Physiobehandlung. Ich habe mir Massagegeräte gekauft, die kriegen Massagegeräte. Wir haben an unserem Winterstall, weil im Winter die Rückenmuskulatur ja auch öfters mal kalt ist, haben wir eine Wärmelampe. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, wo ich sage, das ist halt wichtig, weil klar muss es mir als Mensch gut gehen. Aber wenn ich zum Stall komme und meine Pferde alle weglaufen, weil die denken, oh Gott, da ist sie wieder. Nein, die stehen da und freuen sich. Ja, die kennen ihre Uhrzeiten. Die kennen ihre Klienten, sorry. Du merkst, ich bin in meinem Thema, gell?
Ja, naja, und es entspricht ja im Grunde dem, was man heute auch so von moderner Führungskultur oder also was jedem Arbeitgeber auch geraten wird.
Work-Life-Balance.
Ja, also das so das wichtigste Kapital sind die Mitarbeiter und zu denen zählen in deinem Falle ja eben dann auch die Pferde. Und ja, da gehört es sich, dass man entsprechend mit denen umzugehen versteht und sie ernst nimmt. Und toll, also gibt dann auch freies Obst. Und
ja, genau.
Und Weihnachtsfeiern und
ja.
da kommen wir ja dann gleich noch zu.
Es gibt auch Betriebsferien. Also das mache ich auch, weil wir sind ja im therapeutischen Bereich und ganz häufig redet man ja von mal Therapiepausen. Aber jetzt erklär mal einem Kind, was bei mir reitet oder einem Jugendlichen, was bei mir reitet. So, jetzt machst du mal 4 Wochen Therapiepause.
Ja.
Die zeigen mir einen Vogel. Also habe ich dann irgendwann überlegt, dachte ich, okay, du brauchst die Zeit, auch die Pferde brauchen die Zeit. Und ich merke das auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Sommer, 4 Wochen machen wir im Sommer Betriebsferien. Wenn ich 4 Wochen Ferien habe, die erste Woche, wirklich, wenn ich da hinkomme, kommen die nicht. Die zweite Woche kommen sie mal nach einer gewissen Zeit. Ab der dritten Woche stehen die vorne alle und als ob die sagen wollten, so, los geht's, wir sind bereit.
Ja.
Jetzt, wir haben uns erholt, jetzt geht's weiter. Also in der Zeit, wir machen auch Äquikinetik, das ist eine besondere Form des Trainings bei den Pferden. Das machen wir aber nicht nur in den Sommerferien, das machen wir auch unter der ganzen Woche. Muskulatur ist im Grunde Muskulaturaufbau. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht mit Fachbegriffen rumwerfe.
Ja. In dem Fall klingt zumindest sehr toll.
Also, gell? Das ist auch ganz toll.
Ich glaube damit, bei der nächsten Party, seit ich Equikinetik mache. Also
habe ich bessere Muskulatur. Guck, hör mal, kannst du besser geradeaus laufen, super. Kannst dich besser in die Biegung bringen.
Jetzt Da freue ich mich ja, dass du schon jetzt einiges auch von dem gegenwärtigen Status berichtet hast. Aber zwischen ein Pferd in Oberbiber und den Koppelkids, da sind ja wahrscheinlich noch ein paar Schritte zu gehen gewesen.
Genau.
Wie ging es denn weiter?
Dann ging es so weiter, dass ich entschieden habe, nach Holland auf den Pferdemarkt zu fahren. Mhm. Und dort habe ich gesagt, okay,
ich brauche... Ich dachte, der wäre in Petersburg.
Nein, das ist... wir sind tatsächlich nach Holland gefahren. Und da war es dann so, dass wir dann nach einem zweiten Pferd geschaut haben, weil ich einfach gemerkt habe, okay, die Bijou ist schon sehr groß. Ja. Die hat ein Stockmaß von 1,65. Und da konnte ich halt nicht alle drauf bedienen. Also es ist halt sehr schwierig, wenn du neben dem Pferd läufst und hast deine Arme jedes Mal in die Luft gestreckt.
Ja, es ist auch, also ich habe auch zweimal auf dem Pferd gesessen und von da oben, das ist ja auch schon ein schöner Ausblick und so runterfallen möchte man dann nicht gerne.
Genau. Und dann habe ich halt so nach was Mittelgroßem gesucht und dann habe ich die Roxy gefunden und die haben wir dann von einem Händler in Holland gekauft und das war dann unser zweites Pferd, das ist ein Tinkermix und die hat ein Stockmaß von, also Stockmaß ist immer so, wo der Reiter sitzt im Grunde. Und die hat ein Stockmaß von 1,38, was ja deutlich kleiner war. Und das war dann so das Pferd für meinen Sohn.
Ja,
da war er ganz stolz,
dass er sein Pferdchen ist. Immer noch die gleiche Situation wie vorher, also dieses eingestellt dann bei der Bekannten in Oberbiber noch, oder?
Nee, draußen auf der Weide, genau. Ja. Also auf der Weide draußen in Oberbiber, richtig, genau. Die wurden dann mittlerweile mit beiden Pferden dahin. Und dann war es so, der Winterstall ist hier in Heimbach-Weiß. Deswegen war es für mich interessant, ja, weil ja schon klar war, dass mein Sohn hier so in der Region in die Einrichtungen geht. Und dann war das Problem, dass die vom Winterstall her, weil wir hatten natürlich dann auch Boxen für die Nacht, wenn es im Winter ganz, ganz kalt wird, dass sie dann doch reingeholt wurden. Da hatten wir halt keinen Platz mehr und wir hatten auch nicht die Möglichkeit, für einen Reitplatz zu machen. Mhm. Und da ich ja schon in der Situation war, wo ich schon gefühlt habe, wo die Reise hingeht, habe ich dann gewechselt mit meinem Cousin Charlie Kars, der auch bei den Pfingstreitern war.
Sehr erfolgreich in diesem Jahr wieder.
Ja, und dann war es dann so, dass er, dass ich bei ihm mit auf dem Stall stand. Wir haben uns halt dann selbst als Selbstversorger quasi selbstständig gemacht. Die hatten sich dann auch seinerzeit zwei Pferde gekauft und wir waren dann dort mit allen Vieren.
Ja,
dann war mein zweites Pferd da. Dann haben wir dann halt wirklich mit beiden Pferden auch im Einsatz gearbeitet.
Und das war dann wo war dann der Standort?
Zwischen Niederbiber und Melsbach. Da standen wir dann dort. Und als wir dann, ich weiß, boah, das ist so schwierig, das alles in Kurzfassung. Hör mal, ich könnte hier einen Podcast von 5 Stunden aufnehmen. Mein Gott, ich versuche mich schon voll zu konzentrieren, um mich auf das Wesentliche zu konzentrieren hier. Ja, und dann sind wir, als wir gemerkt haben, da irgendwann, dass es halt, bei mir ist es so, ich arbeite von mittags bis abends. Und es ist natürlich total schwierig für jemanden, der sein Pferd hat, der arbeitet bis nachmittags und möchte dann in Ruhe zu seinem Pferd. Und bei mir war dann die Hölle los. Ja. Und dann haben wir irgendwann entschieden, wir hatten da ein paar Herausforderungen mit dem Grundstück, aber es steht auf einem anderen Blatt, und haben dann entschieden, okay, wir trennen uns rein mit den Pferden. Und und dann bin ich dann auch als Selbstversorger, habe ich mich dann quasi versucht und habe dann vor, jetzt muss ich auch wieder überlegen, vor 3 Jahren das kleine Shetty gekauft. Also Shetty, kleines Pony, auch Pferd.
Also, Shetty habe ich bei unserem Besuch neulich gelernt, ein Shetland-Pony.
Ja, genau. Ach so, ja, genau. Ja, und die war halt für die Kleineren. Da war wieder, wo ich gesagt habe, okay, wir haben noch mehr Kleinere.
Also das Stockmaß noch niedriger.
Genau, die hat 1 Meter Stockmaß. Also das ist für mich halt super zu arbeiten, weil da kann ich die Kleinen halt gut absetzen. Und dann war es so, dass die... Das Shetland Pony heißt Lotte, dass die Lotte dann irgendwie immer dicker wurde. Also mein viertes Pferd war dann quasi in der Mache. Die habe ich dann halt von einem Händler tragend gekauft. Aber der Händler wusste es auch nicht. Ja, und da kam halt unsere Sunshine. Die kennt man auch in der Region schon, weil die war am Tag der Inklusion. Die war am Kinder- und Jugendfest mit dabei. Die ist schon ein kleiner Neuwiedsch da. Ja.
Aber während der Dinge, die du jetzt erzählt hast, muss sich ja auch das Thema Reittherapie weiterentwickelt haben, weil also so vier, also drei ja. plus ein Pferd, die hat man ja dann tendenziell nicht mehr zum Spaß. Also genau. Zumindest nicht, wenn man nicht so komplett aus dem Vollen schöpfen kann. Genau. Also das heißt, das ist dann so ein bisschen organisch weitergewachsen. Also du hast diese offizielle Ausbildung dann auch gemacht, so dass du in der Lage warst, das auch ernsthafter anzubieten genau. und nicht nur im Freundinnenkreis ja. und deren Familie, sondern das ist dann so für sich gewachsen und hat sich von alleine professionalisiert.
Genau, oder? Also das gewachsen ist es halt dahingehend, dass ich dann halt meine Vertriebszeit, die ich habe immer noch im Vertrieb gearbeitet, ich habe aber die Stunden reduziert, ja. um einfach mehr der Reittherapie Zeit, weil mein Tag hat ja auch nur musste ich auch lernen. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ja, ja. Aber dann halt ein bisschen mehr der Reittherapie an Arbeitszeit zu widmen. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Thema der Auslastung. Mhm. Ich halte ganz großen Abstand von diesem Begriff der Schulpferde. Mhm. Ja, also für mich ist es so, ein Pferd kann nicht 5 Einheiten. Einheit ist immer eine Therapiesitzung quasi. Ein Pferd kann keine 5 Einheiten am Tag machen. Mhm. Ja, und die Auslastung bedeutet auch keine Überforderung des Pferdes. Mhm. Ja, für mich ist es ganz wichtig, dass das Pferd auch das gibt, was es kann. Mhm. So, und wenn ich jetzt gesetzt der Fall, ich würde ein Pferd 5 Einheiten am Tag gehen lassen, wären die letzten 2 Einheiten oder die allerletzte Einheit nicht von Erfolg gekrönt. Mhm. Und da habe ich ja nichts von. Mhm. Also das Verrückte ist, wie hat letztes Mal eine Mama zu mir gesagt, man merkt, dass du es nicht aus finanziellen Gründen machst, sondern so aus purer Leidenschaft. Und das ist der Fakt. Mhm. Also, aber auch da wieder, Work-Life-Balance der Pferde, ja. für mich ist es halt wichtig, dass das Pferd auch diese Ruhephasen hat. Nur was mache ich in der Zwischenzeit? Also brauche ich ja Pferd Nummer 2, Pferd Nummer 3, um diese Zeiten zu füllen. Mhm. Ich kann mehr leisten. Ja. Aber ich bin ja auch nur sekundär in der Therapie. Mhm. Ja? Mhm. Die wirkliche, das ist ja wirklich ein Zusammenspiel zwischen Klient und Pferd. Ja, ja, dass ich begleite, selbstverständlich. Aber ich habe halt nicht die Motorik auf dem Rücken. Also ich meine, vielleicht wird's anders sehen, wenn ich auf allen Vieren krabbeln würde und hätte die Kinder auf meinem Rücken sitzen. Vielleicht würde ich dann auch sagen, okay, ich schaffe dann doch nicht so viel am Tag. Aber du weißt, worauf ich hinaus oder dass man einfach weiß, worauf ich hinaus will. Und das ist jetzt nicht so, dass ich ein Pferdemessi war oder bin, sondern mir geht's einfach darum, dass jedes Pferd seine maximale Leistung bringen kann. Mhm. Und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, als wir uns gesehen haben. Jedes Pferd hat sein Talent. Also zum Beispiel ist die Bijou, mein erstes Pferd, was ich gekauft habe, bis heute perfekt für Epileptiker. So, mein zweites Pferd, die ich in Holland auf dem Pferdemarkt gekauft habe, die ist für Autisten gigantisch. Ja, also jedes Pferd hat seine Besonderheiten. Und auch da lege ich halt Wert drauf, dass dann halt zum Beispiel, wenn 5 Autisten am Tag kommen würden, wäre natürlich... Auch da muss ich das Verlegen umlegen auf die Pferde. Ja, das ist einfach aus der Tatsache heraus entstanden, dass jedes Pferd nur einen gewissen Grad der Arbeit am Tag machen kann. Aus meiner Meinung. Andere sehen das vielleicht und sagen, das ist auch Kokolores, die können doch noch 2 Einheiten mehr gehen. Aber das ist es jetzt einfach auch meine Berufserfahrung.
Ja. Na, und auch da kann man ja durchaus sagen, dass das ist ja dann wie eine Art Unternehmensphilosophie, wo du halt sagst, so arbeite ich, so fühlt es sich für mich stimmig und richtig an. Und da du es machst und mit wachsendem Erfolg machst, scheint es ja so zu funktionieren. Von daher kann es ja jedenfalls nicht komplett verkehrt sein. Ja, vielleicht jetzt dann mal im Schnelldurchlauf.
Ja.
Ich habe es gerade angesprochen, inzwischen hat es sie ja noch mal mehr professionalisiert. Vielleicht kannst du mal kurz den ohne darauf einzugehen, wie es im Detail dazu gekommen ist, den Ist-Zustand darstellen. Du hast ja schon einiges davon berichtet, aber sag mal, wann ist überhaupt der Name Koppelkids entstanden? Wo seid ihr heute beheimatet? Was umfasst das eigentlich alles?
Genau, also Koppelkids ist relativ früh entstanden, weil Koppel
Ja,
Pferdeweide, ja, Koppelkids, daraus entstanden, weil ich halt einfach auch mit dem Wort schon sagen will, wo man uns findet. Mhm. Ja, und ich sage damit auch schon, dass man bei mir Gummistiefel braucht. Und vielleicht eine Regenjacke, nein. Aber es war früher so, ich war ja Selbstversorger mit 24 Stunden draußen. Ja. 7 Tage die Woche. Jetzt haben wir natürlich, das ist kein Geheimnis, in den letzten, ich sag mal, keine Ahnung, in den letzten 2 Jahren viele, viele Wetter, spezielle Wetterherausforderungen gehabt, auch in den Regionen hier, wo ich einfach sage, ich fühle mich nicht mehr so ganz wohl mit dieser unterm Zelt leben. Ja, wir dürfen im Außenbereich ja nichts bauen. Ja, das ist immer schwierig, wenn es landwirtschaftliche Fläche ist. Und da war es halt so, ich war ja letztes Jahr betroffen, auch hier in meinem Haus in Heimbach-Weiß, war ich ja betroffen mit dem Hagel.
Ja.
Und ich bin sofort zum Landwirt, der neben meiner Koppel war, habe ich ja direkt angerufen, habe gesagt, tu mir bitte einen Gefallen und fahr nach den Pferden gucken, mein Haus säuft gerade ab, schau bitte nach den Pferden. Ich hatte panische Angst, dass diese Hagelkörner, die hier in Weiß runtergekommen sind, dass die in Gladbach auf meiner Koppel meine Pferde verletzen. Also es war für mich so eine Situation, wo ich gedacht habe, das geht gar nicht. Ja, und dann war es halt auch so zusätzlich noch so, dass wir in Gladbach jemanden hatten, der uns da nicht haben wollte. Der uns dann der wollte uns da nicht haben. Der hat dann aufgrund der Kleinigkeiten an baulichen Maßnahmen, die wir dort hatten, uns bei der Baubehörde angeschwärzt. Und aus diesem Schicksal heraus, also wenn ich jetzt schon wüsste, wer das wäre, müsste ich mich ja noch bedanken, weil daraus ist entstanden, dass der Stefan Hof uns übernommen hat, also quasi übernommen, ja, aus der Wildnis gerettet. Nein, aber der Stefan Hof hat uns die Möglichkeit gegeben, eine Halle von ihm zu übernehmen, die er nicht mehr nutzt. Ja, und das war halt eine glückliche Fügung des Schicksals. Ja, für mich heißt das immer noch, die Pferde sind 24, die haben die Möglichkeit, 24/7 in ihrem Offenstall zu sein, aber mit 3 Ein- und Ausgängen können die in der Herde rein und raus, wie sie wollen. Und das ist jetzt so unser Winter. Domizil, ja. Wir werden schauen, dass wir da im nächsten Jahr wieder 3-4 Monate auf die komplette Weidensaison gehen, weil ich auch das ist ja wie Urlaub, ja. Für die Pferde auch wie Urlaub. Und dann halt in den anderen Monaten im Jahr hier bei uns auf dem Hof sind.
Ja. Und ja, für alle, die jetzt das nicht automatisch kennen, also wenn man von Heddesdorf sich den Berg hinauf begibt und in Richtung Tornei unterwegs ist, dann ist irgendwann hinter dem ersten Kreisel rechts der Sonnenhof angeschrieben und da ist auch ein Hofladen. Ja?
Ne, die hatten den, die haben den. Ob die den nochmal aufmachen, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Aber da rein fährt man
genau. Wie auch immer. Also wenn man am Sonnenhof noch ein klein bisschen weiter fährt, dann kommt man zu den Koppelkids. Und dann kommen wir vielleicht jetzt mal zu dem Thema, was diesen Podcast jetzt auch zumindest ein bisschen aktuell ist. Also bisher war das ja alles recht zeitlos, das kann man sich jederzeit anhören. Ja. Aber dass wir jetzt ausgerechnet diesen Termin gewählt haben, hängt ja auch mit einer Geschichte zusammen, die jetzt unmittelbar bevorsteht. Nämlich, es gibt ein Fest. Genau. Du hast es eingangs schon mal erwähnt, aber vielleicht kannst du es jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher und so anpreisen, dass auch alle kommen, die kommen sollen.
Also ich sag mal, in der jetzigen, wenn wir über die Ist-Situation reden, habe ich ganz viel Dankbarkeit in mir. Ja, also Dankbarkeit für das, was wir auch erreichen können in der Region, wo wir jetzt stehen als Koppelkids. Und da habe ich gesagt, okay, ich möchte das befeiern. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt war es so, dass wir nach der Weidensaison dieses Jahr jetzt im Oktober in den Stall eingezogen sind und wir wissen, das war ein Ort, den die Pferde noch gar nicht kannten und ich habe gesagt, okay, wir müssen den Pferden Zeit geben anzukommen, bevor wir dort Tabula Rasa machen und machen da Big Party. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das als Adventsfest machen, eine offizielle Eröffnung, dass wir einfach Danke sagen. Ja, dass wir Danke sagen für die Menschen, die an uns glauben, dass wir Danke sagen an die Kinder, an die Jugendlichen und an die Erwachsenen, die bei uns sind. Und das wollen wir an dem Tag feiern und wollen alle einladen in der Region, die sich einfach auch für das Thema interessieren. Ja. Die einfach sagen hier oder einfach an dem Tag ein bisschen Pony reiten möchten. Es kommt der Zauberer. Wir haben Kaffee und Kuchen. Wir haben, ja, viel Programm dort an dem Tag und wir wollen einfach die Türen öffnen, weil ich halt öfters auch mal gefragt werde, ja, kann ich mal gucken kommen? Und da sage ich immer, ja, wenn dein Kind bei mir reitet, würdest du dann als ein Zuschauer haben wollen? Ja, aber so haben wir die Möglichkeit, einfach uns vorzustellen, einfach zu zeigen, was da jetzt in der Region neu ist, ja, was war ja vorher, ich meine, immer so nicht greifbar, aber jetzt ist es einfach mit unserem neuen Zuhause auch eine Chance zu sagen, hey, da stehen wir heute. Ja. Ja, so hart wie die Zeit war, stehen wir heute hier und werden nicht müde, weiter zu kämpfen für die ja Integration halt in der Region, ja.
Ich werde den Termin natürlich auch im Zusammenhang veröffentlichen in den Shownotes, aber sag ihn doch jetzt auch nochmal in aller Deutlichkeit.
Ja, das ist der Tag der Menschen mit Behinderung am 3.12., das ist der Sonntag, der erste Advent.
Ja.
Wir haben einen schönen Adventsbazar und ach, herrlich.
Und das ist den ganzen Tag oder wann
geht's? Es ist von 12 bis 17 Uhr. Mhm. Und wir haben einfach gesagt, das ist auch daraus entstanden, dass 5 Stunden reicht. Ja. Was ist der Hauptakteur an dem Tag? Sind natürlich die Pferde. Mhm. Und 17 Uhr wird's dunkel. Für einen Adventstag reicht das.
Ja. Aber es ist grundsätzlich, sind alle willkommen.
Alle,
und genau. Jeder, der jetzt aufgrund dieses Gesprächs neugierig geworden ist oder wer sich selbst für therapeutisches Reiten interessiert,
gerne sich melden, ja.
Soll dazukommen. Und alle Informationen darüber hinaus, über das Angebot, finden sich ja auch auf der Seite koppelkids.de.
Genau, wichtig wäre jetzt hier noch zu sagen, dass wir auch die Möglichkeit haben für Rollstuhlfahrer. Auch die können uns besuchen an dem Tag. Wir haben einen separaten Eingang, der ist ausgeschildert. Und wir haben auch eine Dixi-Toilette Rollstuhl. Ja, eine Rollstuhl-Dixi-Toilette. Ich weiß gar nicht, wie die ganz genau heißt. Mein Gott.
Aber an alles gedacht.
Ja. Also das ist also jetzt auch da, soll keine Grenzen gesetzt sein. Ja. Wir werden es vielleicht nicht schaffen mit dem Reiten an dem Tag, wenn jemand mit Rollstuhl zu uns kommt. Aber wir haben viele Möglichkeiten geplant, in der Zukunft eine Kutsche umzubauen, dass auch die Rollstuhlfahrer mit der Kutsche mitfahren können und. Aber an dem Tag würden wir uns sehr freuen, wenn alle die Lust haben auf ein Adventsfest,
ja,
bei Pferden zu uns kommt.
Und bist du denn da jetzt weiterhin Einzelkämpferin oder hast du da auch noch Menschen an deiner Seite, die dich jetzt bei dem Umsetzen der Therapieangebote unterstützen?
Genau, wir haben aus Freunden und Familien, ist das auch entstanden, haben wir ein ganz tolles Team.
Mhm.
Und es ist bei mir so, dass ich dann halt auch sage, okay, wenn du mich unterstützt, dann geben wir auch die Möglichkeit, dass wir die Ausbildung finanzieren. Das sind halt auch Ausgebildete.
Mhm.
In dem Zuge, also wenn jemand den Podcast hier hört, ab April 2024 suche ich jemand Neues. Meine Studentin verlässt uns nämlich. Nein, aber aus Freunden und Familien ist ein tolles Team entstanden. Und das geht auch nur so. Man muss das fühlen, was man bei uns macht.
Ja. Na, aber das hört sich ja schon interessant an. Also das heißt, wenn es jetzt junge Menschen gibt, die das hier hören und die das spannend finden, gerade unter den jungen Frauen gibt es ja doch wahrscheinlich die ein oder andere, die sich ein Leben mit Pferden gut vorstellen kann.
Du lachst immer so.
Nein,
ich habe dir schon gesagt, du sitzt demnächst auch auf dem Pferd. Dann gibt's noch mal einen Bericht über dich.
Na, wie gesagt, also zwei Stunden habe ich tatsächlich auch mal gemacht und ich fand es äußerst interessant. Und das ist ja auch etwas, was unter anderem auch hier in dem Podcast mir halt immer wieder begegnet. Man ist ja häufig der Meinung, dass man auch von Dingen, die man jetzt nicht kennt, dass man schon so grob weiß, worum es da geht. Und es ist aber dann doch sehr, sehr häufig so, in dem Moment, wo man es dann tatsächlich mal selbst ausprobiert, dann stellt man fest, dass vielleicht das, was man sich als Schwierigkeit vorgestellt hatte, dass das fast gar keine Rolle spielt, dass es aber dann andere Dinge gibt, die ganz, ganz wesentlich sind, auf die man überhaupt nicht gekommen wäre. Was für mich so das, was ich in diesen 2 Stündchen da mitgenommen habe, war eben, dass man sich extrem auf den Rhythmus einlassen muss und dass man dafür ein Gespür bekommen muss, wie bewege ich mich denn da so mit, dass das funktioniert, dass ich mich wohlfühle, dass ich auch nicht nach 10 Minuten denke, oh Gott, jetzt muss ich hier runter, weil ich bin ja eigentlich ganz gesund, aber jetzt tut mir schon alles weh. Und ja, aber auch, dass es auch für das Pferd angenehm ist und so weiter. Und ja, ich denke, da habe ich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, ja. Da kommt ja dann noch sehr, sehr viel mehr dazu. Und ja, einiges hast du jetzt hier auch schon gesagt. Ehe es zu spät ist, ich habe es beim vorigen Mal, der Uli Adams mussten ja dann hinterher am Telefon noch sagen, ich es heute wieder vergesse, die Frage, die stets bisher in diesem Podcast gekommen ist und ja, du als Zugezogene, eine Antwort wäre jetzt auch wieder sehr naheliegend, aber vielleicht fällt ja doch noch was anderes ein und wenn es dann doch die ist, dann soll sie es halt auch sein. Was ist denn dein Lieblingsort hier in Neuwied und der näheren Umgebung?
Also selbst würde ich jetzt nicht Heimbach-Weiß sagen, würde ich es nicht überleben. Nein, also ich liebe Heimbach-Weiß tatsächlich. Ja. Also es ist für mich wirklich so. Und dann ist natürlich ganz toll, finde ich, Neuwied den Deich. Mhm. Ich liebe es dort. Also es ist wirklich so. Das ist für mich, ja, das sind so meine zwei Lieblingsorte.
Ja.
Plätze, ja. Orte, Ort und Platz, genau.
Ja, und dann eben noch so ein Stall.
Ja, ja, gut, also da gut. Aber ich wollte jetzt nicht schon wieder von meinem Stall schwärmen. Ich dachte jetzt, komm Doris, sei mal cool, sag mal was anderes. Ja. Also mein, okay. Ja, mein Lieblingsplatz ist definitiv die Amalbi Ranch.
Ja, das vielleicht erklärst du hast es mir schon mal erklärt, aber erklär's doch hier den Zuhörern auch noch mal kurz.
Also,
hat's mit dem Namen Amalbi auf sich?
Als wir den Stall übernommen haben oder bekommen haben, Stall, das ist für mich, ich sag das auch selbst, aber Stall ist für mich so irgendwie Stall.
Ja, hört sich nicht schön an.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, es ist meine Ranch, aber für eine Ranch braucht's einen Namen. Und dann habe ich echt viel hin und her überlegt und habe gesagt, okay, was können wir machen? Amal heißt Hoffnung und Bi ist den Spitznamen von Bijou, weil mit ihr alles angefangen hat. Ja. Und dann wurde es Amal Bi Ranch.
Ja. Ja. Wunderschön.
Danke.
Und klingt ja auch gut.
Ja, also das ist schon, das hat für mich hat es ganz viel Bedeutung. Hoffnung, weil wir haben die Chance hier, ja, wir verkaufen hier keine Dienstleistung, wir bieten hier Hoffnung. Mhm. Ja, das ist einfach ein Stück Licht am Tunnel. Und Amal und Bi, das war für mich, ich habe erst versucht aus allen Anfangsbuchstaben der Pferde, aber die heißen irgendwie alle mit L. Lululululurench, das wäre nicht so toll geworden.
Aber leicht auszusprechen, selbst ja, genau, selbst noch am Abend nach dem Ritt in der Kutsche der Pfingstreiter kriegt man das noch hin.
Genau, das stimmt, dann hätte es wäre so eine Lululululurench.
Tja, gibt's irgendwas, also es gäbe sicherlich noch genug, um zwei weitere Stunden zu füllen, aber ich denke, um ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, was du da machst, was du da anbietest, ich glaube, man könnte jetzt auch noch viel über die einzelnen Erfolge sprechen, aber ich glaube, die Beispiele, die du genannt hast, die zeigen das auch schon ganz gut, also wie das bei ganz unterschiedlichen Schwierigkeiten, dieser Umgang mit den Pferden und das Reiten, wie sich das auswirken kann, ja, beinahe auf eine magische Art und Weise, so wo man wahrscheinlich sich im Einzelfall auch gar nicht erklären kann, was ist es jetzt im Detail, was es bewirkt, aber man sieht das Resultat und kann dann nur glücklich und dankbar drüber sein.
Ja.
Gibt's sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das musst du unbedingt noch loswerden oder haben wir grob alles erschlagen?
Also ja, ich muss noch was loswerden.
Ja.
Es ist gerade in der vergangenen Woche war es so, dass mir eine Mama Kontakt mit mir aufgenommen hat und die gesagt hat, aber ich habe panische Angst vor Pferden. Also ich muss sagen, bei uns wäre es ein Bringen von eurem Kind oder Begleitperson oder von eurem betreuenden Kind oder Jugendlichen oder Erwachsenen. Ihr müsst bei uns keinen Kontakt haben zum Pferd. Also scheut nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen oder zu jeder Therapeutin. Ich finde, von uns Reittherapeuten kann es nicht genug geben. Scheut euch nicht davor, Kontakt aufzunehmen, weil es kann ja sein, dass ihr dort keinen Kontakt mit dem Pferd persönlich haben müsst, wenn ihr Angst habt. Ich habe zum Beispiel eine Familie, wo die Mama eine schwere Tierhaarallergie hat. Die kommt mit einer Maske und bringt ihr Kind zum Reiten. Und ich finde das toll.
Ja,
die zieht dann das Kind danach komplett aus. Alle Klamotten kommen in den Müllsack, bevor das Kind ins Auto einsteigen darf. Also auch wenn ihr selber als Angehörige keine Leidenschaft zum Pferd habt, verwehrt eurem Angehörigen, Familienmitglied das einfach nicht, was wir hier für Möglichkeiten haben.
Ja, und manchmal tut's ja auch gut, über diese Dinge, gegen die man sich sperrt, sich einfach mal ein bisschen hinwegzusetzen. Also manchmal passieren ja dann die erstaunlichen Sachen, wenn man über diese kleine Schwelle hinausgeht und wo man dann plötzlich merkt, ach ja, da wo ich ursprünglich einen Widerstand hatte, da tut sich vielleicht was ganz, ganz Schönes auch auf. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Doris Parado, jetzt, ich glaube, ich habe dich am Anfang gar nicht vorgestellt, aber jeder, der es hört, kann es ja auch nachlesen. Ja. Ist aber auch, passt irgendwie auch so zum Reiten und zu Pferden, der Name. Also finde ich,
ja, okay.
Also es gäbe welche, wo
hat
das...
Hat meine Mutter sich gut ausgesucht, gell?
Vielleicht nicht so hundertprozentig funktionieren würde, aber das, also könnte auch ein Künstlername sein.
Danke. Nein, das heißt aber echt so.
Ja, ich bedanke mich bei dir und ich bedanke mich auch diesmal wieder bei Peter Dümmler von Merlin Sound in Heddesdorf, der sich darum kümmern wird, dass diese Aufnahme, die wir hier in Heimbach-Weiß aufgenommen haben, dass die nachher wieder ganz toll klingen wird. Du hast es vorher Sorgen, dass deine Stimme hier nicht ausreichend ist. Ich glaube, da muss Peter nicht viel tun. Okay. Das hört sich schon ganz gut an. Und aber er wird eine Menge tun, damit das gut klingt. Wieder vielen Dank an ihn und die Empfehlung an jeden, der irgendwie was mit Tonbearbeitung, mit Aufnahmen von Bands, mit Mischungen, mit Sprachaufnahmen, was auch immer im Tonbereich zu tun hat. Merlin Sound in Neuwied ist die Adresse dafür. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie anfangs schon gesagt, es geht weiter. Die nächsten Gespräche sind terminiert. Das war's für heute. Vielleicht auch schon für dieses Jahr, aber mit ein bisschen Glück kriege ich noch einen hin. Und tschö, Sölde Klaasens Rainer.
Tschüss. Wir kennen bei uns im Kenner der Letzte, bei uns im Kenner der Erste, ob der Schönste oder der Fetzte, bei uns ist jeder Erste.